Nach Ablauf dieser Tage machten wir uns reisefertig und zogen nach Jerusalem hinauf. Dabei begleiteten uns auch einige Jünger aus Caesarea und brachten uns zu einem gewissen Mnason aus Zypern, einem alten Jünger, bei dem wir als Gäste wohnen sollten. Nach unserer Ankunft in Jerusalem nahmen uns die Brüder mit Freuden auf. Gleich am folgenden Tage ging Paulus mit uns zu Jakobus, und auch alle Ältesten fanden sich dort ein. Nachdem Paulus sie begrüßt hatte, erzählte er ihnen alles im Einzelnen, was Gott unter den Heiden durch seinen Dienst vollbracht hatte. Als sie das gehört hatten, priesen sie Gott, sagten aber zu ihm: Du siehst, lieber Bruder, wie viele Tausende es unter den Juden gibt, die gläubig geworden sind. Doch alle sind sie eifrige Anhänger des mosaischen Gesetzes. Nun ist ihnen aber über dich berichtet worden, dass du allen Juden, die unter den Heiden leben, den Abfall von Mose lehrst und ihnen sagst, sie sollten ihre Kinder nicht beschneiden lassen und überhaupt die herkömmlichen Gebräuche nicht mehr beobachten. Was ist da nun zu tun? Jedenfalls werden sie von deinem Hiersein erfahren. Tu also, was wir dir raten. Wir haben hier 4 Männer unter uns, die ein Gelübde auf sich genommen haben. Nimm diese mit dir, lass dich mit ihnen reinigen und bezahle für sie die zu entrichtende Gebühren, damit sie sich das Haupt scheren lassen können. Dann werden alle einsehen, dass an den Gerüchten, die ihnen über dich zu Ohren gekommen sind, nichts Wahres ist, dass vielmehr auch du in der Beobachtung des Gesetzes wandelst. Was aber die gläubig gewordenen Heiden betrifft, so haben wir beschlossen und ihnen mitgeteilt, dass sie sich vor Götzenopferfleisch, vor dem Genuss von Blut, vor dem Fleisch erstickter Tiere und vor Unzucht zu hüten haben. Daraufhin nahm Paulus die betreffenden Männer mit sich, ließ sich am folgenden Tag reinigen und ging mit ihnen in den Tempel, wo er den Abschluss der Reinigungstage anmeldete, die so lange dauerten, bis für einen jeden von ihnen das Opfer dargebracht sein würde. Als aber die 7 Tage der Reinigungszeit nahezu abgelaufen waren, erblickten ihn die Juden, die aus der Provinz Asien gekommen waren, im Tempel und brachten die ganze Volksmenge in Aufruhr. Sie legten die Hände an ihn und riefen laut: Ihr Männer von Israel, kommt uns zu Hilfe! Dies ist der Mensch, der überall vor allen Leuten seine Lehre gegen unser Volk und gegen das Gesetz und gegen diese Städte vorträgt. Dazu hat er jetzt auch noch Griechen in den Tempel hineingebracht und dadurch diese heilige Stätte entweiht. Sie hatten nämlich vorher den Trophimus aus Ephesus in der Stadt mit ihm zusammen gesehen und meinten nun, Paulus habe ihn in den Tempel mitgenommen. So geriet denn die ganze Stadt in Bewegung und es entstand ein Volksauflauf. Man ergriff Paulus und schleppte ihn aus dem Tempel hinaus, worauf dessen Tore sogleich geschlossen wurden. Worte des lebendigen Gottes.
Wie viel Freiheit hat man als Christ? Was darf man als Christ und was nicht? Und vor allem, warum? Seit den ersten Tagen des Evangeliums beschäftigen sich Christen mit dieser Frage und nicht selten führt sie zu Spannungen, wie hier im Predigttext, wo unterschiedliche Auffassungen von Freiheit zwischen Paulus, dem Missionar zu den Heiden, also den Nichtjuden, und der Jerusalemer Urgemeinde zu Spannungen führen. Vielleicht beschäftigt dieselbe Frage auch dich. Es ist eine bedeutende Frage, weil sowohl christliche Freiheit als auch christliche Einheit wichtige Stützen für ein glaubwürdiges Zeugnis für das Evangelium sind. Und darum geht es ja heute. Wenn ihr also den Predigttext Text vor euch habt im Handzettel, dann möchte ich euch ermutigen, einen Stift in der Hand zu haben, dann könnt ihr euch währenddessen Notizen machen. Der Bibelabschnitt vor uns ist sehr hilfreich, weil wir am Beispiel von Paulus lernen können, wie man seine christliche Freiheit einsetzt, damit dem Zeugnis für Jesus nichts im Weg steht. Kapitel 21 stellt einen Wendepunkt in der Apostelgeschichte dar. Paulus kommt vom Heiligen Geist getrieben in Jerusalem an. Er wird auch überaus freundlich von den Gemeindeleitern begrüßt, wie wir hier sehen, und löst viel Freude aus mit seinem Bericht von Gottes mächtigem Wirken, durch das so viele Nichtjuden zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und hier sehen wir auch, wie umgekehrt dann die Jerusalemer Gemeindeleiter davon berichten, wie viele tausende Juden Gott in Jerusalem zum Glauben an Jesus bewegt hat. Am Anfang steht also ein Bild von Freude und von Einheit zwischen den beiden Seiten. Allerdings merken wir auch schnell, dass diese Einheit in Gefahr ist. Und die Freude an Gottes Wirken wird schnell getrübt durch ein unterschiedliches Verständnis von der Freiheit des Evangeliums. Um diese Spannung besser zu verstehen, müssen wir uns ein bisschen mit der Vorgeschichte dieser Debatte befassen. Schauen wir uns also zuerst an, wie die ersten Christen die Freiheit des Evangeliums verstanden haben. Der Glaube an das Evangelium von Jesus Christus befreit Menschen von allem, was sie von Gott trennt. Das ist die wunderbare Botschaft des Evangeliums. Wer an Jesus Christus glaubt, der hat Gemeinschaft mit Gott. Der gehört deshalb zu Gottes Volk. Das ist ja der neue Bund zwischen Gott und Mensch, den Jesus Christus vermittelt hat, den Jesus Christus eingesetzt hat. Vor Jesus war die Grundlage für Zugehörigkeit zu Gottes Volk vereinfacht ausgedrückt das Gesetz des Mose. Und Gottes Volk bestand nur aus den Juden. Wer also im alten Bund mit Gott leben wollte, der musste zuerst Jude werden und dann nach dem Gesetz des Mose leben. Begonnen mit der Beschneidung bei Juden am achten Tag nach der Geburt, bei Nichtjuden bei ihrem Übertritt zum Judentum. Und danach den Rest seines Lebens. Wir sehen hier also einen großen Unterschied zwischen altem und neuem Bund. Der alte basiert, vereinfacht gesagt, auf dem Gesetz. Der neue auf Glauben an Jesus Christus. Dieser Unterschied trat allerdings nicht direkt am Anfang zutage, weil zuerst nur Juden erreicht wurden. Aber erst als nach und nach, vor allem durch Paulus, Nichtjuden zum Glauben an Jesus kamen, trat die Frage auf, müssen sie nicht ebenfalls zuerst Juden werden und sich beschneiden lassen? Und das ist die Spannung, die hier immer noch gärt. Falls du männlich bist und dir auch dieselben Gedanken machst, vielleicht warte noch einen Moment, bevor du einen Termin ausmachst beim Chirurgen. Denn einige Kapitel zuvor, in Kapitel 15, wurde diese Frage nach einer heftigen Diskussion schon mit einem klaren Nein beantwortet. Erleichterung. Christen sind frei vom Gesetz. Und der ausschlaggebende Grund dafür war in Apostelgeschichte 15, dass Gott auch Heidenchristen den Heiligen Geist gegeben hat. Und das ohne Beschneidung. Der Heilige Geist war und ist das Zeichen der Zugehörigkeit zu Gottes Volk. Und damit war klar, dass Gott Heidenchristen allein durch den Glauben an Jesus angenommen hatte. Sie mussten nicht zuerst zum Judentum übertreten. Was für eine Erleichterung. Gottes klares Nein zur Beschneidung war gleichzeitig ein klares Ja zur christlichen Freiheit für Nichtjuden. Zur Freiheit des Evangeliums. Aber daraus ergibt sich die logische nächste Frage, die hier zutage tritt. Wie steht es mit der Freiheit für Judenchristen? Gilt dieselbe Freiheit gleichermaßen auch für sie? Sind auch sie frei vom Gesetz? Oder gibt es ein unterschiedliches Maß an Freiheit für unterschiedliche Gruppen von Christen? Die Antwort auf diese Frage deutet sich ebenfalls schon in Apostelgeschichte 15 an. Die könnt ihr ja zu Hause nochmal nachlesen. Und zwar in einer Aussage des Apostels Petrus, die ich hier aufgreifen will. Petrus sagt, an Judenchristen gerichtet, vielmehr glauben wir, dass wir, also das Judenchristen, durch die Gnade des Herrn Jesus Christus auf dieselbe Weise die Rettung erlangen wie jene auch, also wie die Heidenchristen. Auf dieselbe Weise. Mit dieser Aussage wird einerseits die Bedeutung der Frage deutlich, worum es eigentlich geht. Es geht um nichts weniger als die Rettung von Sünden, vor Gottes Gericht über unsere Sünden. Wenn Beschneidung dazu notwendig wäre, wären wir alle nicht gerettet. Zumindest die Männer. Es geht darum, wie man ewiges Leben erlangt. So wichtig ist diese Frage. Gleichzeitig wird sie aber auch schon beantwortet, nämlich dieselbe Freiheit gilt für Heiden wie für Judenchristen. Die Rettung ist auf dieselbe Weise, also nicht mehr mit der Einhaltung des Gesetzes verbunden, sondern durch Gnade. Es gibt keine zwei Wege, dass die einen durch Einhaltung von Gesetzen oder irgendwelchen Regeln gerettet werden und andere allein durch die Gnade des Herrn Jesus. Das kann man sich ganz gut mit einem Bild veranschaulichen. Stellt euch vor, dort oben ist der Eingang zum ewigen Leben. Die einen werden von Jesus direkt reingebracht, allein aus Gnade. Die anderen werden durch dieselbe Gnade nur bis zur Hälfte reingebracht. Und dann müssen sie sich den Rest selbst erarbeiten. Das kann nicht sein. Es wäre ungerecht von Gott. Nein, es muss dieselbe Freiheit sein, dieselbe Gnade. Wenn die Gnade von Christus uns nur zur Hälfte oder selbst 99% des Weges bringt und wir uns den Rest selbst erarbeiten müssen, durch Einhaltung von Gesetzen oder was auch immer, dann ist es nicht mehr ein Evangelium der Gnade, sondern von Gnade und Werken. Und das lehnt Paulus hier ab. Man könnte es sogar noch stärker ausdrücken und man müsste sagen, wenn ich selbst etwas beitragen müsste zu meiner Errettung, nämlich die Einhaltung von Werken, dann kann ich nicht mehr sagen, Christus ist mein Retter. Er hat mich nur bis hierhin gebracht. Ich muss mich selbst retten. Das ist das Problem, wenn man auf die Einhaltung von Gesetzen dringt. Und eben deshalb betont Petrus schon in Apostelgeschichte 15, dass alle gleichermaßen durch Gnade gerettet sind. Das schafft Freiheit. Und diese Freiheit ermöglicht es der Gemeinde aus Juden und Heidenchristen überhaupt erst eine Einheit zu werden. Sonst wären sie getrennt. Weil alle gleichermaßen durch Gnade gerettet sind, schafft Gott durch die Freiheit des Evangeliums die Einheit der Gemeinde. So weit, so gut. Wenn Paulus in Jerusalem ankommt, muss er natürlich auf extreme Weise feststellen, wie schwer es Menschen schon immer gefallen ist, diese Freiheit auch anzunehmen. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Ich denke, einer, der uns vielleicht stärker betrifft, ist der, dass wir uns gerne selbst retten. Irgendwas in uns, der Stolz sagt, wir müssen uns selbst retten, wir selbst müssen in Kontrolle bleiben. Und ein Gesetz schafft vermeintlich klare Regeln, die wir nur einhalten müssen, um gerettet zu sein. Vordergründig zumindest. Denn das Problem ist, dass niemand sie einhalten kann, weil wir ja alle sündhafte Herzen haben. Das ist die Erfahrung der Juden. Sie hatten das Gesetz, aber sie konnten es nicht einhalten. Der zweite Grund, warum diese wunderbare Freiheit so schwer für manche Menschen zu akzeptieren ist, besteht einfach darin, dass sie von klein auf im Glauben erzogen wurden, dass sie durch Gesetze und Regeln gerettet werden. So wie die Juden damals in Jerusalem. Und wenn wir uns das durchdenken, dann ist es vielleicht auch für uns schwer, in dieser Hinsicht die Freiheit des Evangeliums zu akzeptieren. Auch wir sind ja aufgezogen worden, dass wir klare Regeln einhalten. Aufgezogen auch in dem Glauben, dass wir uns selbst irgendwo retten müssen, dass wir selbst in Kontrolle bleiben müssen. Und vielleicht fällt es dir deshalb schwer zu glauben, die Freiheit, dass du allein durch den Glauben schon gerettet bist und deshalb völlig frei bist. Glaubst du das? Völlig frei. Du musst nicht ein Gebot halten, weil Jesus dich gerettet hat. Nicht selten braucht man ein ganzes Leben, um diese wunderbare Konsequenz des Evangeliums anzunehmen. Dass wir völlig frei sind. Keine Verdammnis, weil Jesus für uns die Freiheit gewonnen hat am Kreuz. Die Freiheit des Evangeliums war auch damals schon anstößig. Das kommt in Vers 21 zum Ausdruck, wo die Jerusalemer Ältesten Paulus warnen, und zwar nicht nur vor den Juden warnen, für die das sowieso ein Anstoß ist, sondern auch vor Juden Christen und sagen, nun ist ihnen aber über dich berichtet worden, dass du allen Juden, die unter den Heiden leben, den Abfall von Mose, also dem Gesetz von Mose, lehrst und ihnen sagst, sie sollten ihre Kinder nicht beschneiden lassen und überhaupt die herkömmlichen Gebräuche nicht mehr beobachten. Das ist ihnen über Paulus berichtet worden. Er sagt effektiv, dass die Juden, die unter den Heiden leben, das Gesetz frei vom Gesetz sind. Und nach dem, was wir gerade gehört haben, sind diese Berichte nicht ganz unberechtigt. Paulus würde sicherlich der Ausdrucksweise so nicht zustimmen. Er lehrt nicht den Abfall vom Gesetz, sondern seine Erfüllung durch Jesus Christus. Aber es klingt doch sehr danach, als würde Paulus einfach allen Christen, unabhängig von welchem Hintergrund sie kommen, dieselbe Freiheit des Evangeliums zugestehen und lehren. Eben genauso wie Petrus es in Apostelgeschichte 15 schon angedeutet hat. An dieser Stelle sollten wir uns kurz Gedanken über eine zweite Seite der christlichen Freiheit machen. Wir haben gesehen, Christen sind frei vom Gesetz, völlig frei. Aber christliche Freiheit befreit nicht nur von etwas, sondern auch zu etwas. Und das ist der nächste Punkt. Es befreit uns zur Liebe. Wir sind frei zur Liebe. Das heißt, christliche Freiheit wird man nie auf Kosten anderer Christen ausleben. Liebe wird alles daran setzen, um christliche Einheit zu bewahren. Und zu dieser Liebe gebraucht Paulus seine Freiheit. Lesen wir dazu ab Vers 22. Was ist da nun zu tun? Jedenfalls werden sie von deinem Hiersein erfahren. Tu also, was wir dir raten. Wir haben hier vier Männer unter uns, die ein Gelübde auf sich genommen haben. Nimm diese mit dir, lass dich mit ihnen reinigen und bezahle für sie die zu entrichtenden Gebühren, damit sie sich das Haupt scheren lassen können. Dann werden alle einsehen, dass an den Gerüchten, die ihnen über dich zu Ohren gekommen sind, nichts Wahres ist. Was vielmehr auch du in der Beobachtung des Gesetzes wandelst. In diesem Abschnitt steckt unheimlich viel drin. Zusammenfassend lässt er sich so: Die Ältesten befürchten eine Spaltung der Gemeinde, wenn Judenchristen auf Paulus treffen. Wenn Judenchristen, die die Freiheit des Evangeliums so noch nicht angenommen haben, von der Ankunft dessen erfahren, der die Freiheit des Evangeliums so konsequent lehrt. Seine Lehre ist für sie anstößig. Und ihr Vorschlag ist deshalb, dass Paulus seine Loyalität zum Gesetz sichtbar für alle ausdrückt, und zwar dadurch, dass er Tempelgebühren für die vier Männer entrichtet, die ein Gelübde auf sich genommen haben. Ich will euch die Einzelheiten hier ersparen. Aber es geht darum, dass Paulus zeigt, dass er loyal zum Gesetz ist. Wie reagiert Paulus auf diesen Vorschlag? Er könnte sagen: Ich bin frei. Aber Vers 26, daraufhin nahm Paulus die betreffenden Männer mit sich, ließ sich am folgenden Tag reinigen und ging mit ihnen in den Tempel, wo er den Abschluss der Reinigungstage anmeldete, die so lange dauerten, bis für einen jeden von ihnen das Opfer dargebracht sein würde. Paulus hätte den Vorschlag zurückweisen können, weil auch er frei ist vom Gesetz. Aber obwohl er frei ist vom Gesetz, ist er auch frei, das Gesetz zu befolgen, wenn er damit Liebe und Einheit bewahren kann. Paulus gebraucht seine Freiheit konsequent dazu, um andere auf die bestmögliche Weise zu lieben. Er ist frei, jüdische Gebräuche im Miteinander mit Heidenchristen nicht zu befolgen. Und dasselbe lehrt er wohl auch Judenchristen, wenn die Berichte stimmen. Aber er ist genauso frei, miteinander mit Judenchristen die Gebräuche einzuhalten. Beides ist für ihn möglich, weil er von Liebe getrieben wird. Diese Einstellung ist nicht inkonsequent, sondern völlig konsequent, wenn man versteht, dass es ihm um die Freiheit zur Liebe geht. Vielleicht soll ich hier ganz kurz einschränkend sagen, dass Paulus tatsächlich auch rote Linien sieht. Eine besteht darin, dass die Einhaltung des Gesetzes auch dazu führen kann, dass Nichtjuden ausgegrenzt werden. Das lesen wir im Galaterbrief. Und dann führt die Einheit des Evangeliums, die Freiheit, bestimmte Gesetze auch einzuhalten, nicht mehr zur Liebe, sondern zur Ausgrenzung, und dadurch wird das Evangelium verfälscht. Und das kann er als Zeuge für das Evangelium nicht zulassen. Das könnt ihr im Galaterbrief nachlesen. Aber hier ist das nicht der Fall. Und so nutzt er seine Freiheit, das Gesetz einzuhalten und damit die Jerusalemer Gemeinde zu lieben und die Einheit zu wahren. Das ist der erste Aspekt von der Freiheit zu lieben. Ein zweiter Aspekt kommt in Vers 25 zum Vorschein. Dann sprechen die Ältesten einen Kompromiss an, der ebenfalls in Apostelgeschichte 15 getroffen wurde. Sie sagen, was aber die gläubig gewordenen Heiden betrifft, so haben wir beschlossen und ihnen mitgeteilt, dass sie sich vor Götzenopferfleisch, vor dem Genuss von Blut, vor dem Fleisch erstickter Tiere und vor Unzucht zu hüten haben. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist jetzt die Freiheit des Evangeliums doch nicht so absolut, wie wir es gerade dargestellt haben? Vielleicht wird man hier stutzig, weil hier von einer Gruppe, nämlich den Judenchristen, die Freiheit des Evangeliums für andere anscheinend eingeschränkt wird. Wenn wir uns allerdings die Regeln anschauen, dann finden wir drei Dinge, die hier eingeschränkt werden. Bei den Regeln handelt es sich um eine Mischung aus moralischen Mindestanforderungen gegenüber anderen Menschen, nämlich der Unzucht, also jeglichem Sex außerhalb der Ehe. Das ist der erste, die erste Regel. Außerdem verbieten sie den Verzehr von Götzenopferfleisch. Auch das ist verständlich vor dem Hintergrund, dass dadurch die Loyalität zu Gott in Frage gestellt werden würde und potenziell sogar die Möglichkeit eröffnet würde, dass Gott einer von vielen Göttern im griechischen Pantheon ist, die damals angebetet wurden. Also auch das ist völlig verständlich vor dem Hintergrund, der sich hier bietet. Aber ich denke, der dritte Aspekt dieser Mischung ist für uns der vielleicht interessanteste. Denn dort wird der Genuss von Blut und das Fleisch erstickter Tiere, dem Fleisch erstickter Tiere verboten. Und das ist etwas schwerer zu begründen. Auf den ersten Blick haben sie nicht dieselbe moralische oder dieselbe geistliche Komponente wie die ersten beiden. Aber auch wenn sie vielleicht schwer zu akzeptieren sind, kann man daran einmal mehr das Prinzip in Aktion sehen, dass Christen aus Rücksicht auf andere ihre Freiheit auch einschränken lassen. Sie werden ihre Freiheit nicht für das nützen, was für andere Christen anstößig sein könnte. Sie werden ihre Freiheit dazu gebrauchen, um andere zu lieben. Und wenn Freiheit nicht zu Liebe führt, zum Ausdruck von Liebe, dann ist sie selbstzentriert. Wir sehen hier also zwei Beispiele, wie man die Freiheit des Evangeliums nutzt, beziehungsweise nicht nutzt, um andere zu lieben. Und das ist der Kern des Evangeliums. Zeuge für das Evangelium zu sein bedeutet, seine Freiheit so einzusetzen, dass sie dem Evangelium dient, dass sie Liebe für andere ausdrückt, dass sie das Evangelium so bezeugt. Ein Beispiel von Paulus sehen wir also, wie man seine Freiheit einsetzt und wie man sie nicht einsetzt. Obwohl alle Christen frei sind vom Gesetz, wird Paulus trotzdem alles unternehmen, um keinen Anstoß bei denen zu erregen, die ihre Freiheit noch nicht voll erkannt und angenommen haben. Er nimmt seine christliche Freiheit nicht als Recht in Anspruch, sondern als Gelegenheit, anderen zu dienen. Er nimmt seine christliche Freiheit nicht als Recht in Anspruch, sondern als Freiheit, um anderen zu dienen. Und das macht er so lange, das sollte man ergänzen, solange damit nicht das Evangelium preisgegeben wird, so wie wir am Beispiel aus dem Galaterbrief gesehen haben. Ich denke, für uns als Gemeinde sollte das gleiche Prinzip für unseren Umgang miteinander gelten. Als Gemeinde kommen wir aus vielen unterschiedlichen Kulturen und Konfessionen. Wir sind an ganz unterschiedlichen, in unterschiedlichen Phasen unserer christlichen Reife. Und daraus ergeben sich unterschiedliche Verständnisse darüber, wie viel christliche Freiheit wir haben. Deshalb sollten auch wir es uns zum Prinzip machen, dass wir unsere vollkommene Freiheit so gebrauchen, dass sie nicht uns selbst nützt, sondern dem anderen. Und an der Stelle muss ich zugeben, dass ich mir eigentlich noch einige konkrete Beispiele überlegen wollte. Aber vielleicht ist es ganz gut, dass ich keine Gelegenheit dazu mehr hatte, denn vielleicht würde ich damit die Freiheit mancher einschränken. Und ich würde euch deshalb ermutigen, dass ihr vielleicht nach dem Gottesdienst, im Gespräch miteinander, einfach einen Gedankenaustausch, den ihr dabei habt, wie man Freiheit wahren kann, wie man Freiheit nutzen kann, um anderen zu dienen. Ob die Strategie von Paulus innerhalb der Gemeinde Erfolg gehabt hätte, also in Jerusalem, wissen wir nicht. Dazu kommen ihm zuerst die Juden in den Weg, die ihn sich schnappen und festnehmen. Also das geschieht, bevor er mehr Gelegenheit hat, sich mit der Jerusalemer Gemeinde zu treffen. Und das Tragische an ihren Anschuldigungen in Vers 28 besteht darin, dass sie die Freiheit des Evangeliums nicht als Geschenk der Gnade für sich annehmen, sondern als Angriff gegen sich selbst und gegen seinen Glauben. Schaut euch Vers 28 an. Die Juden riefen laut: Ihr Männer von Israel, kommt uns zu Hilfe. Dies ist der Mensch, der überall vor allen Leuten seine Lehre gegen unser Volk und gegen das Gesetz und gegen diese Städte vorträgt. Dazu hat er jetzt auch noch Griechen in den Tempel hineingebracht und dadurch diese heilige Stätte entweiht. Sie hat nämlich vorher den Trophimus aus Ephesus in der Stadt mit ihm zusammen gesehen und meint nun, Paulus habe ihn in den Tempel mitgenommen. Also ihr seht, an der Aussage, ihr Trophimus wurde nicht von Paulus in den Tempel genommen. Er hätte die Freiheit, denn der Tempel hat sich in Christus erfüllt. Er hätte die Freiheit gehabt, aber einmal mehr sehen wir, er nimmt sie nicht in Anspruch, weder für sich noch für Trophimus. Aber das Problem an ihren Auffassungen ist die, dass sie die Botschaft des Evangeliums als Gegnerschaft, als im Widerspruch zum jüdischen Glauben erkennen. Es ist gegen unser Volk, gegen das Gesetz, gegen diese Städte. Und dabei würden wir sagen, Jesus ist für sein Volk, ist für das Gesetz. Er hat es ja erfüllt und für den Tempel, denn er hat ja die Bedeutung des Tempels erfüllt. Wenn man die Freiheit des Evangeliums nicht als Geschenk der Gnade für sich annimmt, kann man sie schnell als Angriff gegen sich verstehen. Oder vielleicht als Angriff auf die Sittlichkeit, auf die Moral. Aber wie wir gesehen haben, ist die Freiheit des Evangeliums die Gelegenheit, andere zu lieben. Freiheit des Evangeliums befreit uns in jeder Situation liebevoll und damit moralisch einwandfrei zu handeln. Und deshalb will ich abschließen mit der Frage an dich. Wie empfindest du die völlige Freiheit des Evangeliums? Empfindest du sie als attraktiv, wie sie ist? Oder vielleicht als anstößig? Willst du sagen, Moment, Moment, Moment. Es gibt ja trotzdem noch einige Regeln. Und machst du anderen vielleicht selbst Vorschriften, wie sie sich zu verhalten haben? Oder bestätigst und ermutigst du sie, ihre Freiheit in Christus anzunehmen und zu gebrauchen, um andere zu lieben und so das Evangelium zu bezeugen. Lasst uns beten, dass wir die ganze Freiheit des Evangeliums annehmen, aber dass wir auch frei sind und frei leben, um andere zu lieben, was auch immer das bedeutet. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du uns durch Jesus Christus aus Gnade allein gerettet hast. Wir danken dir für die Freiheit, die daraus ersteht. Freiheit, um das Gesetz nicht mehr halten zu müssen, um auch nicht mehr verdammt zu werden durch die Nichteinhaltung des Gesetzes. Aber wir danken dir auch für deinen Heiligen Geist in uns, der uns dazu bewegt, diese Freiheit dazu zu gebrauchen, um andere zu lieben, um dich zu lieben. Und wir bitten dich, lass unsere Gemeinde ein Ort sein, wo niemand seine Freiheit für sich selbst als Recht in Anspruch nimmt, sondern als Geschenk, um anderen damit zu dienen und um andere zu lieben. Gib, dass wir dadurch Zeugen für dein Evangelium sind und andere erkennen, wie gut du es mit uns gemeint hast, in Jesus Christus. Amen.